herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich bin wie immer nicht alleine, sondern auch an diesem Ostermontag begleitet von Alex Trüger. Hallo Alex.
Hallo Julius, frohe Ostern. Schöne Oster-Sonderfolge Talk und Tipps, denn englische Woche heißt viel Fußball in vielen verschiedenen Ligen und Wettbewerben. Und da dachten wir uns an Ostern. Dann machen wir ein kleines Osterspecial.
Genau, es stehen nämlich wirklich in verschiedenen Pokalwettbewerben oder dann in englischen Wochen von Top-Ligen einige spannende Spiele auf dem Programm. Deswegen gibt es heute so eine kleine zum Feiertag Sonderfolge, wo wir die insgesamt 7 spannendsten Partien so mal rausgesucht haben, wirklich quer durch Europa. Wir werden nach Italien schauen, wir werden nach England schauen, nach Spanien und natürlich auch auf beide Halbfinals des DFB-Pokal. Das ist ja aus deutscher Sicht gerade quasi das Highlight dieser Woche, dass wir wissen werden, welche Vereine nach Berlin fahren dürfen und am Ende um den Pokal konkurrieren. Und mindestens für einen Verein ja auch die vielleicht große Chance, obwohl man nicht damit rechnet, auf Europa weiter am Leben zu halten. Wir haben ja noch einen Zweitligisten im Rennen. Also viel, viel spannende Spiele und absolute Mischung hier, so wo wir dann wirklich mal durch die ganze Woche von Montag, heute Abend, Aufnahmetag bis Donnerstagabend ein paar Top-Spiele rausgesucht haben und über die werden wir hier sprechen, nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten natürlich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis für Hilfe wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es dann erste Hilfsangebote und Möglichkeiten, wie ihr das Ganze angehen könnt. So, das haben wir also auch erledigt und wir wollen eigentlich auch gar nicht lange drum rumreden. Wir starten direkt rein in unsere Besprechung. 7 Spiele, die alle ihren Reiz haben. Das ist auf jeden Fall so. Also, ich meine, bei der Bundesliga-Vorbesprechung hat man ja auch manchmal so Spiele, wo man drauf guckt, Mensch, das ist Bundesliga, deswegen besprechen wir es, aber die Spannung ist vielleicht nicht immer bei allen 9 Partien gleich hoch. Ich glaube, das können wir heute sagen, die Spannung ist überall hoch und das ist schon mal schön. Das gilt natürlich auch für unseren Start in heimischen Gefilden. Wir fangen erstmal mit dem DFB-Pokal an und mit den beiden Halbfinalpartien, auf die wir da blicken können. Das erste dieser beiden Halbfinalpartien, das wird in Hamburg stattfinden. Und jeder, der informiert ist, weiß, da gibt es zwar 2 Vereine, die relativ groß sind, aber keinen in der ersten Liga. Heißt der Zweitligist. Der HSV ist im Einsatz gegen die Freiburger und hat eben, wie gesagt, Außenseiterchancen auf den ganz großen Coup, nachdem der Aufstieg so langsam außer Sicht geraten ist in der zweiten Liga. Also es kann noch trotz der erneuten, schlechten Situation in der Tabelle in der zweiten Liga, könnte das die beste HSV-Saison seit Menschengedenken werden, so gefühlt.
Ja, absolut eine Riesenchance, dass ein Zweitligist mal wieder nach weiß ich gar nicht wie langer Zeit in ein Pokalfinale einzieht und dann ja vielleicht sogar international spielt und das als Zweitligist. Denn machen wir uns nichts vor, die Aufstiegschancen des HSV sind noch da, aber sie sind recht schmal, recht dünn, recht gering. Ich glaube nicht, dass der HSV das noch schaffen wird, aber was er schaffen kann, ist auf jeden Fall ins Finale einziehen, denn Heimspiel gegen Freiburg. Ich will jetzt nicht sagen, das ist machbar, aber es hätte schon wesentlich schlimmer kommen können. Zumindest auswärts in Leipzig oder grundsätzlich auswärts spielen. Also allein schon das Heimspiel haben, ist ein Faustpfand, ist eine gute Chance für den HSV.
Absolut, und wir haben ja jetzt auch in jüngerer Vergangenheit ein paar Spiele in verschiedenen Wettbewerben gesehen, K.O.-Spiele oder Spiele im Rückspiel, die dann eben durch Unentschieden quasi K.O.-Spiele wurden, wo man gesehen hat, auch so Fanunterstützung, die Atmosphäre im Stadion, das kann alles eine Rolle spielen und die wird in Hamburg groß sein. Das ist ein riesiger Verein, der auch seit langem, langem Jahr auf dieses Erfolgserlebnis wartet und wenn du dann schön sonnigen Dienstagnachmittag und die Chance aufs Weiterkommen hast, dann wird das, denke ich, ein toller Fußballabend erstmal, was die Atmosphäre angeht. Dann hast du die Freiburger, die eine wirklich gute Bundesligamannschaft sind und die im normalen Vergleich natürlich auch deutlich über Hamburg einzuordnen sind. Wären sie in derselben Liga, würden wir wahrscheinlich über einen 10 Tabellenplätze Unterschied jetzt auch sprechen, aber trotzdem muss man auch sagen, dass die Hamburger für mich schon diese Außenseiterchance auch wirklich haben. Ich kann mir vorstellen, Freiburg ist eben doch dann noch die Mannschaft, die auch mal ihre Spiele hat, wo sie sich schwer tun gegen gerade kleinere Mannschaften. Also ein bisschen verankert ist ja bei Freiburg in der Spielidee immer noch auch dieser Underdog-Fußball, der dir vielleicht gelegen kommt. Die Stärke bei Standards, die Stärke nach Einwechslung von Petersen. Und beim HSV hast du jetzt natürlich wieder so einen Gegner, der es dir einfach wahnsinnig schwer machen kann, der alles reinwerfen wird, weil das jetzt wirklich das Saison-Highlight ist und die große Chance auf was Historisches, obwohl du in der Liga eigentlich schon wieder die Chance verspielt hast. Ich glaube, dass das ein umkämpftes Spiel sein wird und das kann eben immer auch dem Underdog, ja, das kann ihm schon gelegen kommen. Und wir reden hier jetzt ja auch nicht über einen Viertligisten, der dann irgendwie individuell komplett ausgeschlossen ist. Ein Robert Glatzel zum Beispiel, der hat auch schon in der Bundesliga gespielt und da gute Ansätze gezeigt. Der spielt eine tolle Saison für Hamburg. Ich sehe da Außenseiterchancen. Klar, habe ich es auch schon gesagt, wir haben hier aufgrund der Liga-Zugehörigkeit ein klares Matchup, wer Favorit ist, aber Heimspiel. Und ich habe auch ein bisschen Lust auf Sensationen und Überraschungen. Und so ganz ausgeschlossen finde ich es auch ehrlich nicht.
Ja, man muss sich ja nur den Weg beider Vereine ins Halbfinale ansehen, ich glaube, man bekommt dann schon das Gefühl dafür, dass es erneut sehr umkämpft sein könnte, sein wird. Der HSV hat 3 Elfmeterschießen in Folge gewonnen und ist so ins Halbfinale gekommen. Beim 1. FC Nürnberg nach Elfmeterschießen gewonnen, beim 1. FC Köln nach Elfmeterschießen gewonnen im Achtelfinale und im Viertelfinale zu Hause gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen gewonnen. Und auch die Freiburger kennen sich aus mit zumindest mehr als 90 Minuten Spielen. In der zweiten Runde gewannen die Freiburger in Osnabrück nach Elfmeterschießen. Dann gab es das 4-1 in Hoffenheim und im Viertelfinale setzte sich Freiburg nach Verlängerung beim VfL Bochum mit 2-1 durch. Und das Siegtor fiel aber in der 120. Minute. Also eigentlich jetzt beinahe auch da, wenn es nicht dieser Lapsus von Leitsch war, dass das letzte Mann den Ball nicht richtig zurückspielen konnte zum Torwart. Wenn der diesen Fehler nicht macht, geht auch dieses Spiel in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Von daher, ja, mit Drama, mit engen Spielen, mit umkämpften Spielen kennen sich in dieser DFB-Pokalsaison beide Mannschaften sehr gut aus. Deswegen würde ich es auf keinen Fall ausschließen wollen, dass wir auch hier am Dienstagabend mehr als 90 Minuten Fußball bekommen. Sprich, dass der Tipp dann am Ende womöglich ein Unentschieden sein könnte.
Würde ich mich absolut anschließen. Halte ich tatsächlich auch für wahrscheinlich, dass wir eben hier ein so umkämpftes Spiel sehen, dass wir das nicht in 90 Minuten entschieden haben. Und das Unentschieden wäre tatsächlich auch mein naheliegender Tipp schon fast gewesen, weil ich wirklich ja mir gut vorstellen kann, dass wir da in die Verlängerung gehen. Zusätzlich auch aus eigener Erfahrung, ich muss beruflich dieses Spiel betreuen. Das bedeutet eigentlich, es geht immer in die Nachspielzeit.
damit du schön lange Feierabend. Genau, ja. Damit du schön lange die Nacht durcharbeiten musst, genau. würde irgendwie passen tatsächlich. Nee, aber es würde auch zu dieser Pokalsaison passen irgendwie, ne? Das ist der Favorit, der ja ganz klar Freiburg ist. Dass es der Favorit eben sehr schwer hat und erneut, dass er nachsitzen muss, dass er vielleicht dann am Ende wahrscheinlich schon das bessere Ende für sich hat. Das ist zumindest mein Gefühl, auch wenn das im Pokal ja nichts bedeuten muss. Aber ich würde schon sagen, Freiburg qualifiziert sich am Ende. Das wäre ein Tipp, den ich so empfehlen würde. Da gibt es so 1,55er Quoten. Dann ist es egal, ob nach Elfmeterschießen, nach 90 oder nach 120 Minuten oder wie auch immer. Hauptsache Freiburg kommt weiter. Da ist man ja auf der sicheren Seite, kann es ja nicht sein, weil es ein Pokalspiel, aber zumindest auf der sichereren Seite, als wenn man sagt, Freiburg gewinnt im Dreiweg, wobei da natürlich die Zweierquoten interessant sind. Favoritentipp mit Zweierquoten, Erstligist gegen Zweitligist, schon auch interessant irgendwo, ne?
Ist es auch und wäre, glaube ich, auch eigentlich der naheliegendste Tipp, um einfach mal zu sagen, man kriegt eine gute Quote auf jemanden, der sogar eine Liga höher spielt, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Aber ich habe jetzt verschiedene Gründe genannt, die bei mir auch vielleicht dann persönlicher Natur sind, aber ich bin beim Unentschieden. Ich sage, wir sehen hier über 90 Minuten im Volkspark und gehen weiter in ein ähnlich traditionelles Stadion der deutschen Fußballgeschichte. Wir gehen nach Leipzig.
Dort, die Überleitung war holprig.
dort wartet der vermeintliche Top-Favorit in diesem Pokal auf einen schweren Gegner.
Nicht nur der vermeintliche.
Oder der Top-Favorit, der noch verblieben ist, die Leipziger, die ja auch herausragend im Moment die beste Bundesligamannschaft sind, das haben wir auch schon oft hier rausgestellt. Die spielen gegen Union Berlin. Union Berlin ist aber tatsächlich natürlich, man kann sowieso immer dieses klassische, ist schon mal ein unangenehmer Gegner. Und die sind auch zurück in Form gekommen, ne? Die letzten Spiele in der Bundesliga wurden wieder gewonnen. Du hast dich mit einem deutlichen und starken Derby-Auftritt auch nochmal mental gut gepusht. Und jetzt musst du natürlich sagen, das darf man auch nicht unterschätzen, dass hier natürlich, du kannst bei beiden Vereinen sagen, etwas komplett historisches möglich ist, aber vielleicht interessiert es bei dem einen Verein mehr Leute mit mehr Inbrunst, sagen wir es so.
Das kann sein. Ein bisschen schade finde ich es, dass das Spiel nicht an der Alten Försterei stattfindet. Dann wäre es noch kribbelig. Dann wäre es wirklich super, super, super eng, glaube ich. Vor allem wäre dann die Stimmung grandios. Und das wäre dann ein richtiger Pokalfight. Natürlich kann der trotzdem kommen, aber dadurch, dass das Spiel in Leipzig ist, ist da Leipzig schon der glasklare Favorit, zeigen natürlich auch die Quoten. 1,45er Quoten im Schnitt, das ist nicht sonderlich prickelnd, logischerweise. Ich kann es aber verstehen. Leipzig jetzt auch wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, ne, bei Leverkusen am Sonntagabend gewonnen. Aber auch die Unioner, kleines Ausrufezeichen, nämlich Barca-Besieger Eintracht Frankfurt 2:0 geschlagen. Also du hast es angesprochen, Union ist richtig gut drauf. Schade, wie gesagt, ist, dass er nicht zu Hause spielen, weil dann hätte ich wirklich auch ein bisschen mehr Hoffnung, dass Union da den Favoriten ja nicht nur ärgern kann, weil ärgern können sie jeden, aber dass sie am Ende vielleicht auch weiterkommen. Da fehlt mir ein bisschen die Hoffnung darauf, eben weil das Spiel in Leipzig stattfindet.
Ja, es ist tatsächlich, ja, man muss trotzdem auch natürlich bei Leipzig immer sagen, und das ist jetzt auch neben den kleinen Spitzen, die ich da eben drinne hatte, natürlich muss man trotzdem auch sagen, Leipzig ist jetzt nicht bekannt als, und das sage ich jetzt erstmal wertfrei, als der ganz große Hexenkessel. Ne, das ein ausverkauftes HSV-Stadion bei einem Traditionsverein, das kann eine Wucht entwickeln, so, das sage ich jetzt einfach mal aus der Erfahrung der letzten 5, 6 Jahre, ist in Leipzig nur bedingt möglich. Und das ist vielleicht dann auch der kleine Vorteil, dass wir hier ja trotzdem einfach ein Spiel sehen, wo eine Mannschaft unwahrscheinlich viel mehr Ballbesitz haben wird und dann eben aber auch diese unfassbare Klasse in diesem Ballbesitz hat. Also wir reden ja auch über eine Mannschaft, die einfach dann in der Lage ist, diesen Ballbesitz auch umzumünzen und das im Notfall auch mit individuellen Aktionen. Man kann es in dieser Saison einfach nicht. Der beste Spieler dieser Saison ist Christopher Nkunku für mich. Kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen, wie stark der auch ist, weil ja auch andere Bundesligaspieler für den Sommer für hunderte Millionen gehandelt werden und da taucht der Name eigentlich gar nicht so oft auf, was bewundernswert ist. Aber so ein Spieler kann auch eine Union-Abwehr in Einzelsituationen einmal knacken und dann ist immer die Frage, kann Union irgendwie zurückkommen? Kann Union es tatsächlich schaffen, auch ein Unentschieden zumindest zu erreichen über 90 Minuten, wenn sie einen Gegentreffer oder zwei kassiert haben? Ne? Ist Union offensiv gerüstet auch? Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mit dem Blick aufs Spiel mit Nein beantworten will. So, ich glaube tatsächlich, dass Leipzig einfach in der Balance gerade auch zu stark ist. Sie können dich, selbst wenn du dich hinten reinstellst, selbst wenn du diesen Ansatz wählst, können sie dich vor Probleme stellen. Und wenn du diese Probleme erstmal hast, dann öffnest du Leipzig nur noch Tür und Tor. Also, wie kannst du zurückkommen? Ich sehe Leipzig immer noch als Team, was dann im Finale, man hört es raus, ich glaube, sie kommen weiter, vielleicht Probleme kriegt, weil vielleicht sich nicht ganz so eine ganz besondere Dynamik entwickeln kann, die Spieler entscheiden kann wie bei anderen Vereinen, aber ich glaube, diese Pflicht, sie sind auch zu konstant, sie erledigen alle ihre Aufgaben, auch in der Euroleague, wo deutsche Mannschaften immer Probleme haben, wo so ein Klassiker wäre, 1-1 im Hinspiel gegen Atalanta, dann musst du nach Italien, da fliegst du dann doch irgendwie raus und alle sagen Schande, Schande und im Moment dieses Leipzig, nee, das fährt dahin und erledigt den Job, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt hier gegen Union nicht schaffen. Auch ehrlich gesagt, auch über 90 Minuten nicht. Ich glaube, das wird der kürzere Abend, der Mittwoch.
Das glaube ich, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also, dass sie weiterkommen, die Quoten, ich lese nur mal vor, 1,20 aufs Weiterkommen Leipzig. Deswegen, das ist eine klare Sache bei den Wettanbietern. Ich glaube auch, es wird grundsätzlich, ja, vielleicht nicht eine klare Sache vom Ergebnis her, aber zumindest habe ich keinen Zweifel, dass Leipzig weiterkommt und auch, wie du sagst, ich glaube auch nach 90. Ich glaube natürlich trotzdem, dass Union es ihnen schwer machen wird, weil Union grundsätzlich alles raushauen wird, das sowieso, aber auch, weil sie gut drauf sind. Und deswegen mein Tipp ist etwas, was ich ziemlich gerne tippe, wenn ich glaube, ja, die andere Mannschaft, die kann dir schon wehtun, der Favorit setzt sich am Ende aber trotzdem durch, sprich, Leipzig gewinnt und beide treffen, ein Tipp, den ich sehr interessant finde, denn bei bwin gibt es eine Dreierquote darauf.
Ja.
Und ich finde das einfach lukrativ. Natürlich ist es immer ein bisschen riskant zu sagen, auch die Auswärtsmannschaft trifft, denn am Ende kann es natürlich auch 1-0, 2-0 ausgehen, dann ist der Favorit weiter, etc. etc. Aber die Quote macht für mich so interessant, dass ich sage, ich gehe da ein bisschen ins Risiko. Ich glaube, Union ist so gut drauf, dass die das eine Tor schießen können.
Und es ist
Trotzdem
ja
kommt
auch ein
der Favorit
K.O.-Spiel,
weiter.
ne? Da entwickeln sich ja auch Dynamiken auf dem Feld. Also du kannst ja auch wenn Leipzig 2-0 führt nach 45 Minuten, dann gibt es für Union, auch wenn sie es vielleicht normalerweise anders angehen würden, keine andere Möglichkeit mehr, als wirklich deutlich offensiver ranzugehen und dann kann dieses Tor auch eher nochmal fallen. Und gehe ich auch von aus und finde deshalb auch zusätzlich noch interessant, dass du auch schon für den Tipp über 2,5 Tore kriegst du 1,8er-Quoten. Das finde ich tatsächlich auch nicht uninteressant, weil wäre bei deinem Tipp ja eingeschlossen schon direkt, egal welches Ergebnis, Minimum 2,1 sind drei Tore, über 2,5. Und andererseits hast du gleichzeitig auch einfach mit Leipzig natürlich so eine starke Offensive, dass du selbst denen vielleicht an guten Abenden drei Tore zutrauen würdest. Ne? Also deswegen die 1,8er-Quote in dem Fall relativ hoch angesetzt und erwähnenswert, würde ich auf jeden Fall auch nochmal so mit ins Rennen werfen. Ansonsten natürlich auch deine Tipps naheliegend und gefallen mir sehr gut und würde sagen, ja, damit schließen wir erstmal. Ich hoffe, wir sehen den HSV im Finale, auch sage ich nochmal aus persönlicher Sicht. Ich bin sehr gespannt.
Aha.
Werden wir drüber sprechen, aber ich hätte so Bock auf die Situation, dass es dann wirklich einfach diese, auf einmal, was, die spielen jetzt Euroleague, das wäre wirklich, und da werden wir dann auch jedes Euroleague-Spiel vom HSV mitnehmen in der nächsten Saison, hier in diesem Podcast, das sage ich schon mal so, wie es ist. Finde ich ganz fantastisch, wenn du dann drauf gucken musst, irgendwie, ja, Barca, HSV oder so ausgelost, wieder irgendwelche, na gut, Barca schafft vielleicht die Champions League noch, aber irgendwelche ganz großen Namen und dann guckst du zurück, wie sie gegen Sandhausen gespielt haben, um die Stimmung zu finden.
Ja, oder wie sie gegen Sandhausen am Wochenende spielen müssen. Ne? Du spielst, weiß ich gar nicht, wer da auf, du spielst in Rom am Donnerstag und am Sonntag in Sandhausen.
Genau, so, das ist einfach fußballromantisch toll und deswegen, ich hoffe drauf, aber wir werden es sehen. Wir gehen jetzt weiter erstmal in das Mutterland dieses wunderschönen Sports. Wir gehen nach England, da wollen wir über zwei Partien sprechen, denn wir haben in England bei der Premier League eine englische Woche. Wochenende hatten wir jetzt unter anderem die FA Cup Spiele schon, über die, ja quasi das deutsche Pendant folgt in der Woche erst. Da gab es am Wochenende die FA Cup Halbfinals. Und eine Mannschaft, die sich da durchsetzen konnte gegen Manchester City, die Manchester City 45 Minuten lang an die Wand gespielt hat, das war der FC Liverpool. Die sind mit 3-2 am Ende weitergekommen und die spielen jetzt in der Liga gegen den eigentlich großen Rivalen aus Manchester. Manchester United gegen Liverpool, die größte Rivalität des englischen Fußballs, traditionell, sportlich im Moment nicht so. Und da kommen wir dann auch zum Punkt, es gibt hier sportlich natürlich einen ganz großen Favoriten, nämlich die, ja, kann man es nach Samstag sagen, beste Mannschaft der Welt?
Ist natürlich immer highly subjective, ne? Da zu sagen, wer ist die beste Mannschaft. De facto ist die beste Mannschaft der Welt, die den Club World Cup gewinnt, das ist Chelsea, also auf dem Papier, ne? Aber formmäßig ist Liverpool für uns beide, ja, Top 3 mindestens aktuell, mit Man City natürlich. Das sind so meine Favoriten, was so aktuell, ne, die beste Form. Ja,
deswegen habe ich aber darauf angespielt, Monaten, weil sie eben City doch auch sehr verdient haben, besiegt haben.
Genau, Spiel, ne? Klar. Wobei, ja, die Umstände waren kurios mit Blick auf Zach Steffens, Aussetzer da, der sich alle Zeit der Welt nimmt als Torwart mit Ball am Fuß. Ja, gucke ich nochmal, was könntest du morgen zum Mittag geben? Oh, hoppla, da kommt ja Mané, ups. So, ne? Also das spielt ja auch eine Rolle bei diesem Spiel. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, es soll ja um den FC Liverpool gehen. Frisch gebackener FA Cup-Finalist, also schönen Boost, einen mentalen Boost mitgenommen. Und jetzt geht's gegen den Erzrivalen Manchester United um sehr, 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 sehr wichtige drei Punkte im Kampf um den Titel. Da ist ja auch noch alles möglich. Da ist man ein Pünktchen hinter Man City. Sprich, aus Liverpool-Sicht drei Punkte absolute Pflicht gegen ein, ja, durch die Liga schlingendes Man United, die aber genauso nicht nur einen Punkt, sondern am besten drei Punkte benötigen, denn die wollen am Ende Platz 4.
Und die Champions League. Fünfter, drei Punkte hinter Platz 4.
Also Brisanz ohne Ende.
Brisanz ohne Ende. Und die Möglichkeit, vielleicht auch einen verhassten Rivalen nochmal ein bisschen zu deklassieren, was man in der jüngeren Vergangenheit auch dann doch geschafft hat mal. Es ist einfach so bei Liverpool wirklich absurd, dadurch, dass sie in allen Wettbewerben drin geblieben sind und alle, auch die Liga eben noch so eng ist, gibt es tatsächlich nur noch Spiele, die gewonnen werden müssen. Jedes Spiel ist ein Endspiel um einen Titel. So ist die Phase der Saison gerade bei Liverpool. Das macht es wirklich unfassbar spannend. Und was halt wirklich krass ist, und das haben sie ja auch in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, ich habe es hier auch schon öfter so gelobt bei diesem Verein, ist, dass sie es so oft oder eigentlich immer schaffen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und dann hast du auch mal nicht so schöne Spiele da drin, klar, dann hast du wieder berauschende Spiele da drin, aber Niederlagen, die hast du nicht. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin von dieser Siegesgewissheit und dieser Souveränität, mit der man am Ende den Job erfüllt, die drei Punkte holt, wirklich so beeindruckt. Und dann hast du eben auf der anderen Seite in Manchester United, was auch unter Rangnick einfach ganz oft, also ganz große Schwächen offenbart. Sie haben jetzt am Wochenende mal wieder gewonnen, weil Cristiano Ronaldo mal wieder einen guten Tag hatte, 3 Tore geschossen gegen Norwich, aber zwischenzeitlich stand es wieder 2-2 und ja, das ist ja auch einfach...
Gegen Norwich, ne? Das ist einfach...
Es gibt bei Manchester United in keinem Spiel... Es gibt kein Spiel, wo sie nicht diese Phasen haben, wo sie den Gegner regelrecht einladen. Du hast einerseits dann diese individuellen Aussetzer von der nicht so gut besetzten Verteidigung da teilweise oder formschwachen Verteidigung einfach. Aber du hast teilweise auch, das hast du auch im Hinspiel gesehen, was Liverpool ja deutlich gewonnen hat in der Liga, du hast auch einfach teils komplett fehlgeschlagene Pressingabläufe. Das Team funktioniert nicht zusammen. Also die Hälfte rückt raus, die andere Hälfte bleibt stehen und in der Mitte zwischen den beiden Reihen steht Sadio Mané oder Mo Salah und denkt sich, alles klar, gut, dann machen wir das jetzt, ne? Ja. Und Liverpool ist so eiskalt. Wenn ein Team dir das anbietet, die bieten wahrscheinlich mehr an als ein gut aufgelegtes Burnley, was sich einfach nur hinten reinstellt. Ne? Deswegen, ich sehe hier Liverpool klar im Vorteil.
Ja, verständlicherweise, die Formkurven beider Mannschaften gehen komplett auseinander. Liverpool mit Ausnahme des 2-2 gegen Manchester City am vergangenen Wochenende, also jetzt dem Wochenende davor, waren ja reihenweise Siege, ich glaube 9 am Stück oder irgendwie sowas in der Premier League und teilweise, ich glaube 7 von 9 waren ja zu 0, ne? So ungefähr. Also da, besser kannst du ja nicht drauf sein und gleichzeitig Manchester United, die schlingern ja durch die Liga. Ja, jetzt gab es das 3-2 gegen Norwich von dir angesprochen, davor haben sie bei Everton, dem drittviertletzten 0-1 verloren, gegen Leicester gab es ein 1-1, gegen Tottenham ein Topspiel, ein sehr wichtiges 3-2 verloren, 1-4 gegen City und jetzt kommen die Spiele, die du auch so thematisiert hast, vor allem gegen Gegner, 0-0 gegen Watford, 1-1 gegen Southampton und 1-1 gegen Burnley, also allein diese drei Ergebnisse, auch wenn die natürlich jetzt ein bisschen schon her sind, ein paar Wochen, aber die zeigen das ja schon auf, ne? Wenn du gegen Burnley, Southampton, Watford und Everton nicht gewinnen kannst, mache ich mir nicht so viel Sorgen, dass du dieses Liverpool jetzt ja nicht nur nicht schlagen kannst, sondern dass du auch Probleme haben wirst, zumindest den einen Punkt an der Anfield Road on top noch ja. zu entführen. Also ich bin nicht sonderlich guter Dinge.
Ja, und bei Liverpool klappt im Moment in dieser Saisonphase auch so vieles, was klappen muss, wenn du auch sagst, okay, manchmal ist die Belastung hoch, nicht jedes Spiel ist ein Spektakel, aber dann hast du jetzt auch einmal, der eigentlich die ganze Zeit nur zweite Reihe war, ein Ibrahima Konaté, den du schon im letzten Sommer geholt hast, der hat jetzt in den letzten 4 Spielen 4 Tore erzielt. Also per Kopf alle nach Standards, aber auch Standardstärke, das ist es ja. Liverpool braucht nicht dieses Spiel, in dem sie wirklich ihr absolutes Feuerwerk abfeuern. Sie brauchen die Kontrolle, die werden sie haben, weil auch United wieder versuchen wird, eher zu kontern gegen einen solchen Gegner. Sie brauchen eine gute Restverteidigung, das klappt oft sehr gut. Sie haben auch im Moment, würde ich sagen, gerade im 1 gegen 1, den vielleicht besten Torhüter, auch von der Form her, Alisson, Stürmer läuft auf Alisson zu, das ist eine 50-50-Situation, wo es bei anderen vielleicht eine 30-70 oder so wäre zumindest. Da klappt so viel in den Grundabläufen und da ist Manchester United einfach dieses Level weg. Deswegen konkurrieren sie auch nicht mit City und mit Liverpool in der Liga, weil diese Konstanz, diese absoluten Basics auf dem höchsten Niveau ohne Aussetzer, die hat Liverpool und die werden sie auch nicht gegen United leisten. Und dann, ja, hat Cristiano Ronaldo, der auch mal 3 Tore schießen kann in einem Spiel immer noch, vielleicht aber mittlerweile dann auch eben immer mal seinen Pulver verschossen und macht das nicht mehr jedes Wochenende.
Ja, also dass Liverpool gewinnt, ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt ist nur die Frage, was tippt man da Schönes, denn 1,40er Quoten, die sind nicht so schön. Ich habe mir rausgesucht, Liverpool gewinnt und jetzt Achtung, entweder over 2,5, das ist so der Safety-Tipp, oder die Kombi Liverpool gewinnt und mehr als 3,5 Tore. Begründung, nicht nur weil Liverpool grandios drauf ist und weil sie zu Hause spielen und weil sie eine gewisse Angriffsstärke per se haben, sondern letzten beiden Spiele in diesem Derby, hätte ich jetzt fast gesagt, weiß nicht, kann man das Derby nennen? Ich glaube nicht. Gab es ein 5-0 von Liverpool und ein 4-2 von Liverpool und zwar jeweils at Old Trafford. Die letzten beiden Siege hat Liverpool Man United so richtig abgewatscht.
Ja.
Und deswegen könnte ich mir auch hier ein paar Türchen vorstellen. Deswegen, Liverpool gewinnt und mehr als 3,5 Tore, da sind wir nämlich bei 2,90er Quoten und dann wird es halt wieder richtig interessant.
Ja, oder eben, was da auch so ein bisschen mitspielt, Liverpool gewinnt Handicap. 2er Quoten bringt das. Also das wäre für mich auch noch eine
Möglichkeit. Ich nicke anerkennend.
Ja.
Ich nicke anerkennend. Habe ich mir jetzt gar nicht ausgesucht. Aber ja, ich überprüfe und hebe den Daumen. Tatsächlich Zweierquoten aufs Handicap. Also so ein schönes 2-0-3-0-3-1.
Ja.
Da musst du ja nicht mal gegen dieses schlingernde Man United musst du ja nicht mal deinen Sahnetag erwischen, um irgendwie 2-0-3-0-3-1 zu gewinnen. Ne? Von daher, ja. Und 3-1, da wäre mein Tipp ja auch korrekt mit Over 3-5
genau.
Als Beispiel. Also Ronaldo kann ja den einen auch machen, denn so sattelfest ist ja Liverpool auch nicht immer, auch wenn sie viele zu Nullspiele hatten, aber gegen Manchester City hast du das ja gesehen. Ne? Da die ein oder andere Chance bekommst du schon mitunter. Auch Benfica hatte einige Chancen beim verrückten 3-3 in der Champions League. Deswegen möchte ich ja dieses, zumindest das eine Ronaldo-Tor oder generell das eine United-Tor da gar nicht ausschließen wollen.
Absolut. Bin ich bei dir. Wir heben gegenseitig den Daumen. Das heißt, wir können weitermachen in der Besprechung unserer Topspiele. Bleiben noch in England, denn da gibt es auch noch das London Derby. Chelsea gegen Arsenal. Also auch zwei Mannschaften, die in dieser Saison mal gute, mal schlechte Phasen hatten. Sagen wir es so. Chelsea so ein bisschen abgefallen, mittlerweile ja im Meisterschaftskampf, haben's aber am Wochenende dann auch, da eher die Pflichtaufgabe gegen Crystal Palace, auch ein London Derby übrigens, erledigt. 2-0 gewonnen und werden der Gegner im Finale von Liverpool sein. Also dass die Situation da zusätzlich in der Champions League nach so einer Woche, wo man das Gefühl hatte, hui, dass sie jetzt nicht zusammenbrechen, erst 4 Tore gegen Brentford zu Hause kassiert, dann 3 Tore gegen Real, haben sie es Real ja nochmal richtig schwer gemacht, die nur mit all ihrer Real Madrid-Magie in der Champions League am Ende weiterkommen konnten. Das war schon auch ein sehr starker Auftritt.
Absolut.
Also Chelsea hat sich schnell wieder gefangen, schneller als ich dachte. Ich habe fast echt so ein bisschen gedacht, Tuchel jetzt nicht unbedingt für das, sagen wir mal, Man-Management, sagt man ja bekannt, wenn da mal Unruhe in den Verein kommt, der Verkauf läuft gerade in die letzte Phase, ne, alles ein bisschen kritisch, vielleicht verlieren die dann noch mehr an Boden, Lukaku sorgt für Unruhe, aber da, finde ich, haben sie schon jetzt ein Statement dagegen gesetzt, wenn man sich dann die letzten Auftritte anguckt, das funktioniert wieder, das ist nicht der komplette Absturz. Bei Arsenal eher schon, ne? Die haben die ganze Saison daran gearbeitet, sich einen guten Ruf endlich wieder zu basteln. Arteta hat dann das Team eigentlich in eine ordentliche Ausgangssituation um die Top 4 sogar geführt und jetzt will es wieder Arsenal-mäßig nicht mehr so klappen. 3 Spiele in Folge verloren in der Liga, 4 der letzten 5. Zwischenzeitlich gab es nur den Sieg gegen Aston Villa, aber sonst eben Niederlagen, unter anderem halt auch wirklich nicht gegen die größten Gegner. Ne? Liverpool war die erste Niederlage in dieser Reihe, die ich angesprochen habe, aber dann 3-0 gegen Crystal Palace verloren, 2-1 gegen Brighton verloren, 1-0 gegen Southampton verloren. Das sind alles keine Spiele, die du verlieren musst. Und deswegen müssen wir hier konstatieren, wieder mal, Arsenal hat weder das bessere Personal noch die bessere Form auf seiner Seite in diesem Spiel.
Ja, und dann nicht mal daheim, sondern bei Chelsea an der Stamford Bridge auch noch spielen, auch wenn natürlich die Wege sind nicht weit, aber nicht mal ein Heimspiel. Also im Heimspiel wäre ich dann auch, würde ich auch wahrscheinlich eher gegen Chelsea neigen, aber dann würde ich sagen, okay, das kann richtig eng werden und Arsenal ist da schon was zu Hause zuzutrauen, aber auswärts an der Stamford Bridge mit der aktuell schwachen Form und Chelsea jetzt euphorisiert, weiß ich nicht, aber zumindest bestärkt, ne, denn die Leistungen im Bernabeu waren grandios. Klar, das Ausscheiden ist extrem bitter, aber die Leistung war exzellent und jetzt eben FA Cup-Finale gebucht. Also keine zwei Meinungen für mich. Chelsea hat, Achtung, 1,90er Quoten. Ich finde das richtig interessant. Ich finde das auch irgendwo.
Ich habe es auch gerade gesehen und gedacht, hua.
Bisschen zu hoch datiert. Ja. Also Favorit sind sie klar, denn vierer Quoten auf Arsenal spricht eine klare Sprache. Also Favoritenstatus ist bei Chelsea. Aber bei mir sind die Quoten grundsätzlich höher als erwartet und deswegen sage ich, da muss ich nicht lang suchen. Heimsiegtipp, schön normaler Dreiweg, 1,90. Eingeloggt, Herr Eid.
Absolut. Also fast schon vorstellbar, dass es eine kleine Demonstration werden könnte. Und wenn wir 1,90er am Dreiweg haben, jeder, der Bock auf Risiko und hohe Quoten hat, sollte da mal Richtung Handicap schielen. Denn das wird sich dann natürlich direkt richtig lohnen. Aber ich bin da auch natürlich völlig bei dir, dass diese Quote ja, das Risiko ist es gar nicht wert unbedingt beim Handicap, weil die Quote so schon attraktiv genug ist. Und hier gibt es, glaube ich, auch wirklich, wenn du dir die letzten Wochen, die letzten Spiele anguckst, und ich habe ja gerade auch nochmal genannt, gegen wen Arsenal schon große Probleme hatte, dass Tuchel-Chelsea ist, wenn es in halbwegs guter Verfassung ist, einfach auch souverän.
Ja.
So, und die werden hier nichts anbrennen lassen bei diesem Heimspiel. Und mal wieder wird man sehen, Arsenal braucht noch brauchen noch länger in der Entwicklung und dann können sie hoffentlich auch wieder da irgendwann oben mitmischen. Aber noch gehören sie nicht zur Spitze in der Premier League. Und das wird man hier auch wieder sehen. Das glaube ich auch. Damit verlassen wir England jetzt und gehen weiter nach Spanien. Da haben wir am Donnerstag zumindest ein klangvolles Duell der englischen Woche in La Liga. Es sind deine, ja, Katalanen, die müssen zu Real Sociedad reisen, Barça. Und ja, gerade aus deutscher Sicht lohnt es sich vielleicht auch nochmal über Barça zu sprechen. Da gab es ja Eindrücke, die so ein bisschen wieder eingerissen haben, was man nach dem Klassiko eigentlich schon gedacht hat, nämlich Barça ist zurück auf Weltklasse-Niveau, ne?
Ja, möchte ich aber nicht drüber sprechen, um ehrlich zu sein. Nee, war natürlich ein Schlag mit, ja, die Umstände dieser überraschenden, absolut überraschenden 2:3-Niederlage, dieser Sensation aus Eintracht-Sicht, die war natürlich besonders und nicht alltäglich mit diesen, ja, gut 30.000 Eintracht-Fans im Stadion. Das war einfach ein Ausrutscher, so möchte ich es mal nennen, aus FC Barcelona-Sicht. Aber zieht dir natürlich komplett den Stecker, denn die Form ist ja grundsätzlich eigentlich super gewesen. Ist ein Stimmungskiller, absolut. Und das Donnerstagabendspiel ist halt richtig, richtig, richtig schwer. Es geht zum Tabellensechsten, der aber zu Hause unbequemer nicht zu bespielen sein könnte. Denn jetzt kommt's. Achtung, in 16 Heimspielen von Real Sociedad im Anoeta hat Real Sociedad wie viele Tore kassiert? Was glaubst du? Ich formuliere es als Frage. 16 Heimspiele, wie viele Gegentore?
10.
Sechs. Sechs Gegentore in 16 Heimspielen. Es ist unglaublich. Also die kassieren einfach keine Gegentore, Real Sociedad. Sie gewinnen gar nicht mehr so viele Spiele davon. 9 gewonnen, 7 nicht gewonnen von ihren 16 Heimspielen. Also die Heimbilanz ist gar nicht so prickelnd. Natürlich absolut passabel und schwer zu schlagen, aber bei nur 6 Gegentoren gar nicht so prickelnd. Aber eben, sie lassen nichts zu. Also da gibt es halt häufig das besagte 1-0 oder natürlich auch ein 0-0. Auch am Wochenende wieder 0-0 gegen Betis. Das wird kribbelig und schwer für den FC Barcelona, glaube ich.
Ja, und das ist auch so ein bisschen die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Und da ist natürlich auch immer deine Sicht, wenn du das alle, du bist ja sehr nah dran bei dem Verein. Wir haben ja vor den Barca oder vom Rückspiel gerade Barca Frankfurt schon in unserer Vorbesprechung zum Europapokal gesagt, ja, so ein bisschen hat man den Flow nach der Länderspielpause wieder verloren. Dieser absolute ja, Aufwind, den man davor gespürt hat. Wir haben über die Serie von, was weiß ich, wie vielen Spielen, die man innerhalb von 90 Minuten nicht verloren hat, die es da gab, gesprochen. Wir haben gesagt, der Klassiko als quasi erster Höhepunkt. Aber dann gab es diese Pause und dann haben wir ja auch in der Liga drüber gesprochen. Gut, sie haben wieder gewonnen, aber auch nur 3-2 und sehr knapp und sehr spät. Und jetzt auch gerade, ja, es wird auch über Fans geredet und Atmosphäre kann in so einem besonderen Spiel auch irgendwas sein, aber man muss ja auch sagen, dass man, also in der Gesamtheit und der Qualität, die die Spieler da auf dem Platz waren, muss man nicht 3-0 nach einer Halbzeit zurückliegen und auch wirklich so verschlafen agieren teilweise. Also so ein bisschen scheint die Luft wieder raus und das ist jetzt auch die große Frage. Was für ein Barca sehen wir denn wahrscheinlich da? Eines, was sich eben doch wieder mit diesem Problem der letzten Spiele auch weiter herumschlagen wird, dann wird es unfassbar schwer, bei Real Sociedad überhaupt eben diese 3 Punkte mitzunehmen. Du hast es angesprochen, dann wird es ein 0-0, ne? Oder sehen wir das Clásico Barça, dann wird es vielleicht auch doch noch das 0-1 so.
Ja, also im Anoeta grundsätzlich fühlen sie sich nicht wohl. Da gab es reihenweise Punktverluste und Niederlagen in den letzten ja, 10 Jahren. Also immer wieder Ausrutscher. Es ist grundsätzlich für Barca eben kein leichtes Pflaster und ich habe es angesprochen, Real Sociedad ist eine Mannschaft, die unbedingt nach Europa will, die um ja sogar noch um Platz 4 kämpft. Also die Champions League, ich glaube, für die Champions League wird es am Ende nicht ganz reichen, aber zumindest Platz 5 oder 6, also Europa oder Conference League, sprich, die brauchen die 3 Punkte unbedingt oder zumindest den einen. Und es wird, glaube ich, schwer für Barca. Vor allem, sie spielen ja heute Abend, wir nehmen ja am Ostermontag auf, mittags rum, sie spielen erst am Abend zu Hause gegen Cádiz. Sie hatten am Donnerstag das schwere Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt am Montag spielen sie wieder. Sie spielen jetzt am Donnerstag, weil in Spanien englische Woche ist. Und sie haben am darauffolgenden Sonntag, also Sonntag in einer Woche, das Spiel gegen Rayo Vallecano. Also das Pensum ist enorm, ist brutal. Alle 3 Tage ein Spiel für Barca. Sie können sich keine Ausrutscher leisten, weil sie ja auch die Punkte unbedingt brauchen für die Champions League Qualifikation. Und ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie diese 3 Spiele im Dreitagesrhythmus, dass sie alle 3 gewinnen und 9 Punkte holen. Das ist Wenn es einen Ausrutscher gibt, dann eben genau im Spiel dazwischen, weil Cádiz zu Hause und Rayo zu Hause sind ja eher Pflichtsiege. Im Camp Nou solltest du solche Mannschaften schlagen, aber ich glaube, im Anoeta dazwischen...
Außer Rayo kommt mit 30.000 Fans, ne?
Oder Cádiz kommt mit, aber das ist eher auszuschließen. Also ich glaube, im Camp Nou werden sie die beiden Spiele dann schon gewinnen, aber Müdigkeit ist eine Thematik, Belastung ist eine Thematik grundsätzlich, das Anreisen etc. und eben dieses enorm schwere Gastspiel. Deswegen mein Tipp, Achtung, unentschieden. Real Sociedad, Barcelona, Tipp, unentschieden.
Ja, es fehlt am Ende vielleicht das Level Energie, um die Festung bei Sociedad einzureißen. Ich finde auch noch interessant, es sei erwähnt, den Tipp auf die doppelte Chance, auf Heimsieg oder unentschieden. Wir sagen, okay, sie können Sociedad nicht knacken, dann kann es natürlich immer noch sein, dass das Ganze irgendwie auch mit einem Standard für Sociedad gänzlich kippt.
Ja,
und
ja,
für die doppelte Chance kriegst du 1,7er bis 1,8er Quoten noch auf die Heimmannschaft, also 1x. Und damit sagen wir halt, oder ist dann der Tipp, ja, du hast es auch angesprochen, auch in diesem hohen Tempo, irgendwo lässt Barca liegen, das hier ist das schwerste Spiel, deswegen gut vorstellbar. Und der Tipp ist dann ja bei der doppelten Chance wirklich, Barca lässt liegen, egal wie.
Ja. Ja. Gehe ich mit. Man kann sich auch überlegen, dass man sagt, Fulltime, hinten raus, kann ja immer was passieren, vor allem weil Barca ja unglaublich oft späte Tore schießt. Grüße an Luke de Jong. Man kann ja auch sagen, ja, zur ersten Halbzeit steht es noch unentschieden. Das ist ja ein Tipp, den ich auch ganz gerne mache.
Ja.
Ich gebe ihn nicht ganz so häufig im Podcast ab, aber bei der Wettbasis in den Artikeln ab und zu schon. Weil ich glaube, vor allem in so engen Spielen, man weiß es ja, zur Halbzeit ist das häufigste Resultat das Remis. Vor allem in engen Spielen, Mannschaften auf Augenhöhe, man riskiert in der ersten Halbzeit noch nicht alles. Und dann geht es halt mit 0-0 in die Kabine. Also den Halbzeittipp unentschieden, der hat ja auch schon 2,20er Quoten.
Ja, gehe ich mit. Lass uns direkt damit auch Spanien abhaken. Das war das eine Spiel, was wir daraus haben. Und jetzt gehen wir noch nach Italien und haben da einmal das Schnelltipperspiel, nenne ich es mal. Denn wir nehmen hier, wie gesagt, am Montagmittag auf. Montagabend spielt die Roma gegen Napoli. In Napoli das Ganze, also Auswärtsspiel für Mourinho, gab, wer Fußballromantiker ist, kleiner Nebentipp, kann mal gucken, gab ganz schöne Szenen, als Mourinho in Napoli oder Neapel angekommen ist, hat er noch Blumen niedergelegt an dem Wandgemälde von Maradona. Das sind dann ja so die ganz großen Namen des Fußballs. Ich mag sowas sehr gerne. Also kleiner Side-Effekt, aber das Spiel steht heute Abend in der Serie A an. Und im Anschluss sprechen wir auch noch übers Stadtderby in der Copa im Halbfinale. Aber erstmal, wie gesagt, jetzt Napoli-Roma heute Abend auf dem Programm und ein Spiel, das ja auch tabellarisch durchaus spannend ist, denn die SSC Neapel, die steckt noch mittendrin im Kampf um die Meisterschaft, der ja wirklich super spannend ist, beziehungsweise sie brauchen dringend Punkte, um weiter drin zu stecken.
Genau.
66 Punkte gerade auf Platz 3. 3 Punkte entfernt Inter mit 69 Punkten und dann 5 Punkte mittlerweile entfernt Milan. Aber Milan hat ein Spiel mehr als die beiden anderen. Das heißt, Neapel könnte auf 2 Punkte an den Tabellenführer ranrücken mit einem Sieg gegen die Roma. Die aber selber, ja, nur noch 6 Punkte, weil sie super unterwegs sind, gerade formmäßig von Juve auf Platz 4 weg sind, die immer mal wieder ihre Aussätze haben. Also auch für die geht noch der Kampf um Champions League Platz da auf jeden Fall weiter, ne? Und ja, ich habe es gesagt, die Roma halt super unterwegs auch. Also die scheinen sich wirklich langsam, man hat ja so Mitte des Jahres oder des letzten oder der Saison schon gedacht, ui, Mourinho wird das wieder ein kurzes Engagement, aber sie scheinen sich da irgendwie gefunden zu haben. In den letzten 5 Spiele in der Liga 4 gewonnen, da greift vieles ineinander. Neapel hat das letzte Spiel zumindest verloren. Also ich glaube, es wird wirklich viel rumgerede, so, aber um zu sagen, ey, das wird wirklich ein Kampf, wie eine Mourinho-Truppe in guter Form das eben auch liefern kann.
Ja, vor allem das Brisante ist ja, ein Unentschieden wäre ja für beide quasi eine Niederlage, weil die Roma dann, ne, um die Champions League-Fighter, die brauchen unbedingt 3 Punkte, weil sie 6 Rückstand haben auf Juventus. Also ein Unentschieden ist zu wenig und für Neapel ist ein Unentschieden zu wenig im Meisterschaftskampf. Deswegen eigentlich, es müssen beide auf Sieg spielen und wenn es am Ende in der 75. 1-1 steht, dann müssen eigentlich beide aufmachen und auf den Lucky Punch gehen, auf den K.O. gehen. Das ist für mich die ganz klare Ausgangslage, sonst ja, haben beide verloren. Remis reicht keinem. Das macht's so brisant. Deswegen ist das ein Top-Spiel, deswegen haben wir das auch mit reingenommen, ein tolles Spiel. Wir sprechen ja nicht ganz so häufig über Italien grundsätzlich, aber dieses Spiel ist wirklich knackig, genauso wie das Supercoppa-Spiel. Das ist noch knackiger später. Aber ja, wird schwer zu tippen sein, sage ich mal. Also, Neapel ja, zu Hause.
Auch, weil beide treffen werden.
Da, du nimmst schon deinen Tipp vorweg. Ich wollte schon sagen, Neapel zu Hause ist ja gar nicht so super. Man denkt immer, boah, die sind klasse zu Hause im Maradona-Stadion. Nee, nur siebtbestes Heimteam von 16 Spielen, fünf zu Hause schon verloren. Das ist ziemlich viel. Die Abwehr ist zwar stark, aber die ist bei allen Top-Teams zu Hause immer stark. Aber sie gewinnen eben nicht so sonderlich viele Spiele. Und die Roma, und das macht's auch witzig, ist auch gar nicht so auswärts stark. 6 von 15 zu Hause verloren. Also du siehst schon, beide müssen gewinnen. Beide sind, die einen zu Hause, die anderen in der Fremde, nicht ganz so sattelfest. Das wird ein schmuckes Spiel. Und deswegen gehe ich bei deinem Tipp mit. Ich glaube, wir sehen wirklich Tore auf beiden Seiten und grundsätzlich schon auch einige Tore, glaube ich. Also beide treffen und over 2,5 wäre so eine Kombi, die ich mir herausgesucht habe.
Würde ich auf jeden Fall mitgehen und bin super gespannt. Du hast auch die Umstände gesagt, beide brauchen diesen Sieg. Italien, Mourinho, Neapel, auch eine emotionale Mannschaft, emotionaler Verein. Da haben wir auch einfach alle Voraussetzungen, dass wir hier auf einem Osterfeiertag abends Top-Unterhaltung uns erwartet. Also es ist nicht nur ein Tipp, da zu tippen, sondern es ist auch der Tipp, da mal einzuschalten, ne? Der euch mitgegeben sei, wenn ihr direkt reinhört, wenn die Folge erscheint. Denn dann schnell, gleich geht's los quasi. Und wir gucken nochmal aufs Spiel, da habt ihr ein bisschen mehr Zeit in Italien. Das wird nämlich erst morgen stattfinden. Und es ist das Halbfinale der Coppa Italia, was uns direkt ein Stadtderby liefert. Eines der klangvollsten der Fußballgeschichte. Derby della Madonnina. Inter gegen AC Milan. Heimspiel für beide ist es ja immer auch. Die beiden teilen sich ja das San Siro, das Giuseppe Meazza. Also das spielt tatsächlich da keine Rolle, egal wer zuerst genannt wird. Eine Stadt wird geteilt sein in Blau und Rot. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Denn ich habe es ja eben auch schon erwähnt, es sind auch noch die beiden besten Mannschaften der Serie A gerade. Es sind die beiden Teams, die um den Titel kämpfen. Interessanterweise war da eine halbe Saison Inter ja nochmal deutlich besser unterwegs, ist jetzt aber schon deutlich hinter die AC gefallen, die nochmal richtig Gas gibt und sich wirklich komplett gefunden zu haben scheint zum richtigen und wichtigen Zeitpunkt einer Saison. Und jetzt haben natürlich beide nicht nur die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen und einen Konkurrenten zu schlagen, den Stadtrivalen zu schlagen, sondern sie haben natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein Statement Richtung Meisterkampf zu setzen. Das ist ja auch am Ende, wenn es so eng beieinander ist, wir gehen in den Endspurt, dann reden wir auch über Spiele im Kopf, ne? Und deswegen, ich hab Bock. Also.
Das macht es ja so brisant. Es ist tabellarisch gesehen der Erste gegen den Zweiten. Also die beiden Top-Favoriten auf den Titel, die vielleicht den Titel unter sich ausmachen. Wenn Neapel jetzt gegen Rom nicht gewinnt, wird das höchstwahrscheinlich genauso sein. Und die treffen sich jetzt in der Coppa einfach mal. Und der eine kann dem einen richtig einen mitgeben. Also auch einen emotionalen, moralischen Tiefschlag in der Meisterschaft setzen. Das ist ja das Spannende. Und es ist ja Hin- und Rückspiel in der Supercoppa, in der Coppa Italia, sorry, im Halbfinale. Davor alle Runden ein Spiel, aber jetzt Hin- und Rückspiel und das Hinspiel endete 1 zu 1. Null, nee, sorry, endete 0 zu 0. So. Also nichts passiert, alles drin. Super Brisanz, tabellarisch gesehen, mit Blick auf die Serie A, mit Blick aufs Hinspielergebnis, das 0 zu 0 endete, ist alles möglich. Dazu hast du sowieso schon, dass es ein Derby ist, macht es ja auch immer brisanter, grundsätzlich unabhängig von irgendwelchen Tabellensituationen. Also viel mehr kann in so einem Pokal Halbfinale ja gar nicht stecken. Das wird hitzig, das wird knackig. Und ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, was ich da tippen soll.
Ja, ich bin zumindest auch ein bisschen unzufrieden mit den Quoten, die wir gerade haben, um das mal zu sagen. Denn da haben wir ja eigentlich den klaren Favoriten mit Inter, ne? Und da gibt es wenig Anhaltspunkte für mich, so eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Mannschaften zu haben. Du hast Zweierquoten auf Inter, 3-5er bis 3-7er Quoten auf die AC, was den Quotenverhältnissen entspricht wie Zweitligist Hamburg gegen Erstligist Freiburg.
Verrückt, verrückt, ungefähr, ja,
Ja,
ungefähr. Tatsächlich kommt ungefähr hin,
und das in
völlig.
einem Spiel, was ja erstens sowieso schon auf Augenhöhe stattfindet und dann durch die besonderen Umstände ja auch noch emotional noch mal enger zusammengerückt wird. Also ein Kantersieg für einen der beiden Teams ist hier für mich ganz weit weg. Das Hinspiel hat das auch noch mal belegt mit dem Remis da. Also für mich würde ich ehrlich sagen, ich hätte gern 2,50er-Quoten auf beiden Seiten zumindest erstmal gehabt und nicht diesen krassen Unterschied.
Macht für mich keinen Sinn. Ich bin da voll bei dir. Ich mache keinen Sinn, dass Inter eine niedrige Zweier hat. Also 2,05 ist der Schnitt. Und die AC Milan hat eine 3,80er im Schnitt. Das macht keinen Sinn. Du hast es ja angesprochen. Die spielen im gleichen Stadion. Es gibt ja nicht mal den Heim- und den Auswärtseffekt. Das macht keinen Sinn. Ja, Inter ist zuletzt gut drauf, 3 Spiele in Folge gewonnen, wobei 2 waren Pflichtsiege gegen Spezia und gegen Hellas Verona, ne? Dann das 1-0 bei Juve, das war ein Ausrufezeichen, aber grundsätzlich, es gibt keinen Grund dazu, sozusagen hier, die einen sind der Top-Favorit. Ist ja jetzt nicht so, dass die AC Milan 5 Spiele in Folge verloren hat oder so. Die haben das letzte Spiel auch gegen Genoa gewonnen. Auch davor gab es, okay, 2-0, aber trotzdem, es gibt für mich keinen Grund für diese Quoten. Ich habe schon gesagt, vom Bauchgefühl habe ich keins. Ich kann dir nicht sagen, wer warum weiterkommt. Da ist alles möglich. Das kann Inter 2-1 gewinnen, das kann in die Verlängerung gehen, es kann 0-0, 1-1 oder es kann Milan 1-0, 2-1 gewinnen. Deswegen, ich habe keinerlei Bauchgefühl beim Spielausgang, aber ich mache Folgendes, ich tippe die Quoten. Ich spiele die Quote an, weil Milan eine 3,80er-Quote hat. Das ist dermaßen lukrativ. Gehe ich da ins Risiko und sage, Milan gewinnt nach 90 Minuten.
Ja, wie gesagt,
die Quoten locken mich zum Tipp.
Gefühlt fast ein 50-50-Tipp, der aber anders bewertet wird. Ne?
Genau,
also
genau.
Natürlich das Risiko dabei auch, aber quotentechnisch der deutlich interessantere Tipp. Warum, wenn beides vorstellbar ist, dann kann man natürlich eher darauf gucken, was lohnt sich denn für mich mehr so. Kann ich schon nachvollziehen und auch, um das nochmal klarzumachen mit den beiden Unentschieden von Milan, ja, die gab es jetzt in der Liga, aber wenn du nur auf die letzten 5 Spiele dann guckst, dann sind beide ja auch gleich auf. 3 Siege für Milan, 3 Siege für Inter. 2 Unentschieden für Milan, 2 Unentschieden für Inter. Niederlagen gab es bei beiden gar nicht in den letzten Spielen und da sind sie eben auch dicht beieinander. Ich erwarte ein super enges Spiel, was auch, glaube ich, auch in gewissem Maße eine Härte mitbringen wird. Wir werden auch mal die ein oder andere Diskussion und Rudelbildung damit bekommen. Das dürfte das auch so ein bisschen auszehren, das Spiel, und auch noch ein bisschen mehr Tempo rausnehmen. Auch das legt für mich dann nahe, dass wir jetzt zum Beispiel auch einfach nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden, zumindest in der regulären Spielzeit. Heißt, wenn wir hier tippen, unter 2,5, also das höchste der Gefühle, vielleicht ein 1-1, womit es dann doch noch weitergehen könnte, haben wir für unter 2,5 1,8er-Quoten in dieser Situation. 1,85er-Quoten finde ich nicht uninteressant, genauso, aber auch tatsächlich im Dreiweg das Unentschieden, also dass wir hier tatsächlich auch über die volle Distanz gehen müssen, bis sich das Ganze entscheidet, finde ich auch nicht uninteressant. Und jetzt kommen wir natürlich zu der spannenden Situation. Du hast die Quote angesprochen, die du spielen willst. Aufgrund der hohen Quoten gibt's halt bei der doppelten Chance x2. Also wir können 2 von 3 Spielausgängen abdecken in einem Spiel, wo wir beide sagen, alles kann passieren. Besser kann es ja nicht laufen. Da gibt's immer noch 1,8er-Quoten. x2, 1,8er-Quoten. Und das finde ich super spannend, weil ich kann mir ein Unentschieden vorstellen, ich kann mir einen AC-Sieg vorstellen und ich kann mir auch natürlich irgendwie den knappen Intersieg vorstellen. Und was kann ich machen, um möglichst viel davon in einen Tipp zu verbauen, ohne mir zu widersprechen? Ich nehme die doppelte Chance, die noch spannend dotiert ist.
Kleiner Hinweis, im Februar gab es dieses Duell zuletzt, auch in der Konstellation, also auf dem Papier Inter gegen die AC Milan. Da gewann Milan 2-1 bei, in Anführungszeichen, Inter. So, deswegen, es gibt gute Gründe, diese lukrative Quote ohne Bauchschmerzen anzuspielen. Denn nochmal, es ist ja nicht mal der Außenseiter-Tipp. Es ist ja ein 50-50-Game auf Augenhöhe. Beide spielen in ihrem eigenen Stadion. Riskanter Tipp natürlich, weil man kann ja auch eine Münze werfen bei dem Spiel, das kann natürlich auch in die Verlängerung gehen, aber ich werde genötigt von den Wettanbietern, diese viel zu hohe Quote anzuspielen.
Und ich komme nach, sicher dich ab mit dem seriöseren X-Side-Tipp und so schaut's aus, am Ende gucken wir, was draus wird. Auf jeden Fall, das war jetzt unsere kleine Folge zum Osterfest und zur Osterwoche, wo wir, wie gesagt, über DFB-Pokal, über Premier League, über La Liga, über Serie A und über die Copa gesprochen haben, die alle spannende Spiele für uns mitbringen. Deswegen lässt sich zum Abschluss auch nur sagen, erstens, hoffentlich hattet ihr Spaß mit dieser Episode und zweitens, hoffentlich habt ihr Spaß mit diesen tollen Fußballspielen, die anstehen.
Absolut.
Wir hören uns am Donnerstag wieder zur Bundesliga.
Genau, das ist nämlich drittens. Hoffentlich schaltet ihr Donnerstag wieder ein. Dann geht's wieder in den Bundesliga-Alltag. Schlag auf Schlag. Also nicht nur hier in der Episode spielemäßig, sondern auch im Podcast-Rhythmus.
Absolut. Wir bleiben dran und wir hoffen ihr auch. Ciao.
Ciao, ciao.